lesen heute die Unterweisungen von Hiram Kashipu, der in diesen Texten augenscheinlich ermächtigt ist, spirituelles Wissen aus den Vedas zu verstehen und auch zu verkünden, denn sonst wären seine das, was er sagen würde, nicht so abgedruckt und schön erfahrbar gemacht haben. Hiranyakashipu macht um seine Belehrung anschaulich zu machen, oder gibt, um seine Belehrung anschaulich zu machen, als Illustration eine Geschichte aus dem Srimad Bhagavatam. Diese Geschichte klärt uns auf über die Ewigkeit unseres Daseins und ist eigentlich sehr, sehr schön. Und ich dachte mir, dass wir heute einfach diese Geschichte einmal vorlesen, denn sie hat es in sich. In diesem Zusammenhang erzählt man sich ein Beispiel aus einer alten Geschichte. Es geht darin um ein Gespräch zwischen Yamaraj und den Freunden eines verstorbenen Mannes. Bitte hört aufmerksam zu. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen zu diesem Thema. Bitte hört aufmerksam zu. Srila Prabhupada erläutert an einer Stelle, man sollte es Bhagavad damit rege Aufmerksamkeit von der wirklichen Person hören. Und dann nur kann man die Gegenwart Krishnas auf jeder Seite des Bhagavatams erkennen. Hier wird das Geheimnis erklärt, wie man das Bhagavatam verstehen kann. Niemand kann rege Aufmerksamkeit geben, der nicht im Geist rein ist. Niemand kann rein im Geist sein, der nicht rein ist in seiner Handlung. Niemand kann rein sein in der Handlung, der nicht rein ist im Essen, Schlafen, sich fürchten und sich sparen. Wenn jemand jedoch irgendwie mit reger Aufmerksamkeit hört, und zwar von der richtigen Person, wird er, sorry, ist ein bisschen verschachtelt in der Satz war also sehr kompliziert. But somehow or other, if somebody hears with rapt attention, Srimad Bhagavatam from the right person at the very beginning of it, one can assuredly see Lord Krishna in person in the pages of Bhagavatam. Also schon ganz von Anfang an, wenn man mit reger Aufmerksamkeit hören kann, kann man Krishna in den Seiten des Bhagavatams erkennen. Wir müssen jedoch dieses Geheimnis verstehen, dass wir rein sind im Geist, rein sind im Handeln und rein sind im Essen, Schlafen, Fürchten und sich fahren. Und wir in absoluter Bewegung auch rein sind im Handeln, auch Umgang miteinander. Ein bisschen gütig, dann ist es einfacher, den Geist zu kontrollieren. So. Jetzt hören wir also aufmerksam, versuchen wir aufmerksam zuzuhören. Es gab einmal einen berühmten König namens Suyagya, der über den Staat Usinara regierte. Als der König in einer Schlacht von seinen Feinden getötet wurde, setzten sich seine Verwandten um den toten Körper herum und begannen, den Tod ihres Freundes zu beklagen. Der König lag mit zerzaustem Haar und glanzlosen Augen erschlagen auf dem Schlachtfeld. Seine goldene, juwelenbesetzte Rüstung war zertrümmert. Seine Schmuckstücke und Girlanden waren ihm heruntergefallen. Sein ganzer Körper war blutverschmiert und sein Herz war von den Pfeilen des Feindes durchbohrt. Im Augenblick des Todes hatte er seine Tapferkeit zeigen wollen und so hatte er sich auf die Lippen gebissen und seine Zähne waren in dieser Stellung geblieben. Sein schönes, lotusgleiches Gesicht war nun schwarz und staubig vom Schmutz des Schlachtfeldes. Seine Bewaffnung, wie sein Schwert und seine anderen Waffen, war zerschlagen und gebrochen. Als die Königin dem Gemahl, dem König von Usinara, so daliegen sah, begann sie zu weinen. O Herr, in dem Augenblick, als du getötet wurdest, sind auch wir getötet worden. Sie wiederholten diese Worte immer wieder, wobei sie sich auf die Brust schlugen und fielen bei den Füßen des toten Königs nieder. Während die Königinnen laut weinten, glitten ihre Tränen an ihren Brüsten herunter. Dabei wurden sie vom Kumkuma-Puder rot gefärbt und fielen auf die Lotusfüße ihres Ehemannes. Ihr Haar verwirrte sich, ihr Schmuck fiel zu Boden und sie begannen den Tod ihres Gemahls derart verzweifelt zu beklagen, dass sie in den Herzen anderer Mitleid erregten. O Herr! Die grausame Vorsehung hat dich jetzt in einen Zustand versetzt, der jenseits unseres Sehvermögens liegt. Früher hast du für den Lebensunterhalt der Einwohner von Usina da gesorgt und deshalb lebten sie glücklich. Doch dein jetziger Zustand ist die Ursache unseres Unglücks. O König, o Held, du warst ein überaus angenehmer Ehemann und der aufrichtigste Freund von uns allen. Wie sollen wir ohne dich leben? O Held, wohin auch immer du gehst, bitte führe uns dorthin, damit wir deinen Fußspuren folgen und dir wieder dienen können. Lass uns mit dir gehen. Als Pandu Maharaj, der Vater der Pandava, starb, waren seine zwei Frauen, die Mutter Yudhishthiras, Bhimas und Arjunas und die Mutter Nakulas und Sahadevs, beide bereit, in dem Feuer, in dem ihr Ehemann verbrannt wurde, ihr Leben zu lassen. Später einigten sie sich auf einen Kompromiss und Kunti blieb am Leben, um für die kleinen Kinder zu sorgen, während die andere Frau Matri zusammen mit ihrem Ehemann sterben durfte. Dieses System des Sahamarana wurde in Indien sogar noch bis zu der Zeit der britischen Herrschaft beibehalten. Doch später kam man davon ab, da sich die Haltung der Ehefrauen mit dem Fortschreiten des Kali-Yuga allmählich verändert hatte. Das System des Sahamarana wurde in der Folge praktisch abgeschafft. Trotzdem habe ich es in den letzten 50 Jahren noch erlebt, dass die Frau eines Arztes sofort nach dem Verscheiden ihres Ehemannes den Freitod wählte. Gatte und Gattin wurden gemeinsam im Trauerwagen aufgebahrt und in einer Prozession herumgeführt. Solch starke Liebe einer keuschen Frau zu ihrem Ehemann ist eine Besonderheit. Einmal hatten die Devotees in unserem Vrindavan-Tempel darüber gesprochen, wie diese über dieses Ritual des Sati oder Sahamarana und dabei auch das Beispiel von Sati gegeben, die sich selber in einem selbstentfachten Feuer verbrannt hatte, war durch mystische Trance entstanden, hat sie ein Feuer in Flammen aufgesetzt. Am Ende der Vorlesung gab es dann eine Frage: Wie ist es möglich, dieses Feuer durch Meditation zu entzünden? Und der Vorlesende musste seine Unwissenheit in dieser Beziehung bekannt geben. Da meldete sich ein Deutsch-Basti zu Wort, der auch dort saß und ein Mensch war, der im Spiritual Leben sagte, ganz einfach, wollt ihr mal sehen, wie das geht?
Was ist hier los?
Und einige sagten, also vielleicht nicht sehen, aber verstehen, aber das ist schwierig zu, sagte der Bushpasi, setzte sich in den plötzlich entstandenen Feuer in der Nabelgegend und im Nu war ein Aschlaufen. Okay, also. Der nächste Vers. Es war an der Zeit, den Körper zu verbrennen, doch die Königinnen ließen sich ihn nicht wegnehmen und klagten weiter um den toten Körper, den sie auf ihrem Schoß hielten. In der Zwischenzeit vollendete die Sonne ihren Lauf und stand im Begriff, im Westen unterzugehen. Erläuterung. Nach dem indischen System ist es üblich, die Begräbniszeremonie für einen Menschen, der am Tage gestorben ist, noch vor Sonnenuntergang zu vollziehen, wobei es keine Rolle spielt, ob der Körper verbrannt oder begraben wird. Wenn jemand in der Nacht stirbt, muss er vor dem nächsten Sonnenaufgang bestattet werden. Offensichtlich hörten die Könige nicht auf, um den toten Körper, den Klumpen Materie, zu jammern und ließen es nicht zu, dass er zur Verbrennung fortgeschafft wurde. Hier wird deutlich, wie die Illusion törichte Menschen, die den Körper für das Selbst halten, mit eisernem Griff festhält. Nicht dieser Trespassi hatte also überhaupt nicht dieses Verständnis, dass der Körper das Selbst war. Sondern so viel ein Blatt Papier, was man nicht mehr braucht und dann vielleicht verbrennt. Frauen werden im Allgemeinen für weniger intelligent gehalten. Nur aus Unwissenheit dachten die Königinnen, der tote Körper sei ihr Ehemann. Und nur aus Unwissenheit kamen sie irgendwie auf die Gedanken, ihr Ehemann werde bei ihnen bleiben, wenn sie seinen Körper behalten würden. Eine solche Vorstellung vom Selbst entspricht der von Kühen und Eseln. Gokara. Wir haben selbst schon erlebt, wie der Bauer eine Kuh, deren Kalb starb, hinters Licht führte, indem er ihr den toten Körper ihres Kalbes zeigte. Die Kuh, die sich sonst nicht hätte melken lassen, leckte den toten Körper ihres Kalbes ab und ließ sich melken. Das bestätigte die Aussage der Shastra, dass ein törichter Mensch mit der körperlichen Lebensauffassung einer Kuh gleicht. Nicht nur dumme Männer und Frauen halten den Körper für das Selbst, sondern wir haben sogar erlebt, dass die Schüler eines sogenannten Yogi die Leiche ihres Guru tagelang aufbewahrten, weil sie dachten, ihr Guru sei ein Samadhi. Als der Körper zu verwesen begann und als bedauerlicherweise ein übler Geruch die Oberhand über die mystischen Kräfte des Yogi gewann, ließen es die Schüler zu, dass die Leiche des sogenannten Yogi verbrannt wurde. Auf diese Weise sind törichte Menschen, die mit Kühen und Eseln verglichen werden, sehr stark in der körperlichen Auffassung des Lebens verwurzelt. Derzeit versuchen große Wissenschaftler, Leichen einzufrieren, damit diese später einmal wieder zum Leben erweckt werden können. Die Begebenheit, die Hiranya Kashipu als eine Geschichte aus vergangenen Zeiten erzählte, muss sich vor Millionen von Jahren ereignet haben. Denn schon Hiranya Kashipu lebte vor Millionen von Jahren. Und er erzählte eine Geschichte, die aus noch früheren Zeiten stammte. Die Begebenheit trug sich also vor Hiranyakashipus Lebzeiten zu. Doch wir begegnen immer noch überall die gleichen Unwissenheit, die auf die körperliche Lebensauffassung zurückzuführen ist. Nicht nur unter Laien, sondern auch unter Wissenschaftlern, die glauben, es werde ihnen gelingen, eingefrorene Leichen wieder zum Leben zu erwecken. Offenbar wollten die Königinnen den toten Körper nicht zur Verbrennung herausgeben, weil sie Angst davor hatten, zusammen mit dem toten Körper ihres Ehemannes verbrannt zu werden. Das ist jetzt noch ein anderer Grund, der dort angegeben wird. Während die Königinnen um den toten Körper des Königs jammerten, hörte man ihre lauten Rufe sogar im Reich Yamarajas. Yamaraj, der den Körper eines Knaben angenommen hatte, trat persönlich an die Verwandten des toten Körpers heran und gab ihm folgenden Rat. Erläuterung. Oft wird das Lebewesen gezwungen, seinen Körper aufzugeben und muss, nachdem Yamaraj sein Urteil gesprochen hat, in einen anderen Körper eingehen. Für die bedingte Seele ist es jedoch schwierig, in einen neuen Körper einzugehen, solange der tote Körper nicht durch Verbrennung oder durch irgendein anderes Verfahren vernichtet worden ist. Da das Lebewesen an seinem gegenwärtigen Körper hängt, möchte es nicht in einen anderen eingehen und bleibt deshalb vorläufig ein Geist. Wenn ein Lebewesen, das seinen Körper bereits verlassen hat, fromm gewesen ist, wird ihm Yamaraj, nur um ihm Erleichterung zu verschaffen, einen neuen Körper geben. Da das Lebewesen im Körper des Königs an seinen Körper hing, schwebte es als Geist umher. Und deshalb begab sich Yamaraj, der in diesem Fall besonders rücksichtsvoll war, zu den trauernden Verwandten, um sie persönlich zu unterweisen. Yamaraj näherte sich ihn in der Gestalt eines Kindes, weil einem Kind überall ungehinderter Zutritt gewährt wird, sogar im Palast eines Königs. Darüber hinaus sprach dieses Kind über Philosophie. Wenn ein Kind über Philosophie spricht, hören die Leute mit großem Interesse zu. Also, Yamaraj nahm die Form eines Kindes an, denn natürlicherweise waren die Frauen dieses Königsnamens Verkehr. Sehr verzweifelt und es wäre ihnen schwerer gefallen, die Philosophie über die Ewigkeit des Seeles von irgendeiner anderen als einem Kind zu empfangen. Sri Yamaraj sagte, ach, wie erstaunlich es doch ist. Diese Leute, die älter sind als ich, haben zur Genüge die Erfahrung gemacht, dass Hunderte und Tausende von Lebewesen Geburt nahmen und wieder starben. Sie sollten also begreifen, dass sie ebenfalls sterblich sind. Doch trotzdem sind sie verwehrt. Die bedingte Seele kommt von einem unbekannten Ort und kehrt nach dem Tod an denselben unbekannten Ort zurück. Von dieser Regel, für deren Einhaltung die materielle Natur sorgt, ist niemand ausgenommen. Wenn sie sich dessen bewusst sind, warum also jammern sie dann sinnlos?
Vor seinem Kind springt das anzusprechen. Kann ich mir gut vorstellen, dazu zu hören, wenn es ihm gewählt worden ist.
Wir werden es jetzt so machen. Jochen, du bist vielleicht so gut anzuschreiben auf die Tafel. Der Text von heute, dem 31., falls es überhaupt gibt, ist 37. Ab hier werde ich nicht mehr die Erläuterung vorlesen. Wir werden also hier unsere Vorlesung fortsetzen. Ich werde einfach einmal im Zusammenhang das Predigen von Yamaraj vorlesen, sodass wir uns einmal darauf fixieren können. Ich weiß, dass Sie heute mit besonderer wacher Aufmerksamkeit ausgestattet seid und deswegen überhaupt keine Schwierigkeit für euch besteht, diese großartige Predigt wahrzunehmen. Das spürt man in der Atmosphäre einfach, wie gespannt die Aufmerksamkeit ist. Es ist erstaunlich, ich werde mich bemühen, ein bisschen zu predigen. Es ist erstaunlich, dass diese älteren Frauen kein höheres Verständnis vom Leben haben als wir. Tatsächlich sind wir sehr vom Glück begünstigt, denn obwohl wir Kinder sind und von Vater und Mutter unserem Schicksal überlassen wurden und schutzlos im materiellen Leben kämpfen müssen, und obwohl ich sehr schwach bin, haben uns wilde Tiere nicht überwältigt oder gefressen. Deshalb vertrauen wir fest darauf, dass uns die höchste Persönlichkeit Gottes, die uns sogar im Mutterleib beschützt hat, überall beschützen wird. Der Knabe wandte sich an die Frauen. O ihr schwachen Frauen, nur durch den Willen des höchsten persönlichen Gottes, der nie verringert wird, wird die gesamte Welt erschaffen, erhalten und wieder vernichtet. Das ist das Urteil des vedischen Wissens. Die materielle Schöpfung, die aus dem sich Bewegenden und aus dem sich nicht Bewegenden besteht, ist für ihn genau wie ein Spielzeug. Krishna, nicht? Da er der höchste Herr ist, ist er in jeder Hinsicht in der Lage zu zerstören und zu beschützen. Manchmal verliert jemand auf einer öffentlichen Straße Geld, wo es jedermann sehen kann, und trotzdem wird es vom Schicksal beschützt und niemand findet es. So kommt der Mann, der es verloren hat, wieder zu seinem Geld. Andererseits geht sogar Geld, das man sehr sorgsam zu Hause aufbewahrt, verloren, wenn der Herr seinen Schutz nicht gewährt. Wenn der höchste Herr einen Menschen beschützt, bleibt dieser am Leben, selbst wenn er sich ohne Beschützer im Dschungel befindet. Denn manchmal ein Mensch, der wohlbehütet von seinen Verwandten und anderen zu Hause bleibt, stirbt, ohne dass irgendjemand ihn davor bewahren könnte. Jede bedingte Seele erhält je nach ihren Werken eine andere Art von Körper. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Körper zerstört. Obwohl sich die spirituelle Seele in verschiedenen Formen des Lebens, in feinstofflichen und grobstofflichen, materiellen Körper befindet, wird sie von ihnen nicht gebunden, denn sie ist immer von völlig anderer Natur als der manifestierte Körper. Genau wie ein Haushälter denkt, er sei mit seinem Haus identisch. Obwohl er und das Haus verschiedene Wesenheiten sind, hält sich die bedingte Seele aus Unwissenheit für den Körper, obwohl sich der Körper in Wirklichkeit von der Seele unterscheidet. Der Körper kommt durch eine Verbindung verschiedener Anteile von Erde, Wasser und Feuer zustande. Und wenn die Erde, das Wasser und das Feuer im Laufe der Zeit umgewandelt werden, wird der Körper zerstört. Die Seele hat mit dieser Erschaffung und Auflösung des Körpers nichts zu tun. Wie feuert, das sich zwar im Holz befindet, aber als vom Holz verschieden wahrgenommen wird, wie Luft sich zwar im Mund und in den Nasenflügeln befindet, aber als von diesen gesondert wahrgenommen wird, und wie der Äther, der zwar alles durchdringt, aber sich nie mit irgendetwas vermischt, so ist auch das Lebewesen vom materiellen Körper, dessen Ursprung es ist, getrennt, obwohl es gegenwärtig darin eingesperrt ist. Sehr schön. Wie Feuer im Holz, Luft im Mund, immer getrennt bleibt, obwohl gegenwärtig, so ist auch die Seele immer getrennt vom physischen Körper, obwohl sie gegenwärtig ist. Yamaraj fuhr fort: O ihr Klagenden, ihr seid alles Dummköpfe. Die Person namens Suyagya, um die ihr trauert, liegt immer noch vor euch und ist nirgendwo hingegangen. Nimmt einen anderen Standpunkt ein. Warum klagt ihr also? Früher hörte er euch zu und antwortete euch, doch jetzt findet ihr ihn nicht mehr und jammert deshalb. Dies Verhalten ist widersprüchlich, denn ihr habt die Person innerhalb des Körpers, die euch zuhörte und Antworten gab, niemals wirklich gesehen. Ihr habt keinen Grund zum Klagen, denn der Körper, den ihr immer gesehen habt, der liegt noch vor euch. Die Person, die geantwortet hat, die habt ihr gar nicht gesehen. Warum klagt ihr? Die habt ihr überhaupt nicht gekannt. Vor einiger Zeit ist ein Devotee von der Welt geschieden, nach einer Zeit des Leidens mit einem Gehirntumor. Und im letzten Augenblick, also in den letzten Wochen, sprach dieser Devotee sehr erstaunliche Dinge. Wurde gefragt, wo bist du? Und er sagte, es gab Orte in Vrindavan. Und irgendwann sagte er auf die Frage, wer bist du? Ein spiritueller Name. Alle von uns sind immer mit Krishna. Wir sind in diesem materiellen Leben gefallen wie ein Träumender in einen Traum. Ja, so. Der Ehemann damals, als er hörte, wie seine Frau von ihrem wirklichen Dasein in Krishnas Königreich sprach, war sehr berührt und verstand, ich habe sie nie gekannt. Ich habe Kinder mit ihr gezeugt und wir haben uns geliebt und uns gestritten und dazwischen. Aber ich habe es noch nie gekannt. So, wer mag Dharmana sein? Sicherlich bekennt den jungen freundlichen Mann, der einen Tempelbalk jetzt führen wird. Hört man ja gerüchteweise hier, dass sie gehört, dass es einen Tempel in Stuttgart gibt. Das ist so eine zweistöckige Wohnung. Eine kleine Wohnung auf zwei Ebenen. Aber da ist das Königreich Gottes drin. So. Sehr schöne Frage. Die Person, die geantwortet hat, die habt ihr nicht gekannt, aber den Body, mit dem ihr euch so, der da ist, seid nicht traurig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die wichtigste Substanz im Körper ist die Lebensluft. Doch sie ist ebenfalls weder der Zuhörer noch der Sprecher. Die Seele, die sogar über der Lebensluft steht, kann ebenfalls nichts tun. Denn der eigentliche Lenker ist die Überseele, und zwar in Zusammenarbeit mit der individuellen Seele. Die Überseele, die die Handlung des Körpers lenkt, unterscheidet sich vom Körper und auch von der Lebensluft. Die fünf materiellen Elemente, die zehn Sinne und der Geist, bilden alle zusammengenommen die verschiedenen Teile des grobstofflichen und feinstofflichen Körpers. Das Lebewesen kommt mit seinen materiellen Körpern, die hochentwickelt oder minderwertig sein mögen, und gibt sie später aus eigener Kraft auf. Diese Kraft kann man diese Kraft kann man in der einem Lebewesen eigenen Fähigkeit wahrnehmen, verschiedene Körper von verschiedene Arten von Körpern zu besitzen. Welche Eigenschaft jetzt? Das Lebewesen kommt mit seinen materiellen Körpern, die hochentwickelt oder minderwertig sein mögen, und gibt sie später aus eigener Kraft aus. Diese Kraft, den Körper aufzugeben, die lässt sich wahrnehmen. Solange die spirituelle Seele von dem aus Geist, Intelligenz und falschem Ego bestehenden feinstofflichen Körper bedeckt wird, ist sie an die Ergebnisse ihrer fruchtbringenden Handlung gebunden. Aufgrund dieser Bedeckung ist die spirituelle Seele mit materieller Energie verbunden und muss als Folge davon fortwährend Leben für Leben unter materiellen Bedingungen und falschen Vorstellungen leiden. Es hat keinen Zweck, die materiellen Erscheinungsweisen der Natur und das aus ihnen entstehende sogenannte Glück und Leid zu sehen und darüber zu sprechen, als seien sie wirklich. Wenn der Geist am Tage herumschweift und ein Mann sich für sehr bedeutend zu halten beginnt, oder wenn er in der Nacht träumt und sieht, wie er sich mit einer schönen Frau vergnügt, dann sind dies nichts weiter als falsche Träume. In ähnlicher Weise sollte auch das von den materiellen Sinnen verursachte Glück und Leid als bedeutungslos betrachtet werden. Diejenigen, die vollständiges Wissen über Selbstverwirklichung haben, die sich völlig darüber bewusst sind, dass die spirituelle Seele im Gegensatz zum vergänglichen Körper ewig ist, werden nicht von Wehklagen übermannt. Menschen hingegen, die kein Wissen über Selbstverwirklichung haben, klagen zweifellos. Aus diesem Grund ist es schwierig, einen in Illusion befindlichen Menschen Wissen zukommen zu lassen. So. Und jetzt erzählt er noch einmal eine Geschichte. Eine Geschichte in der Geschichte, die ich erklären möchte, die ist sehr, sehr kurz. Es geht dort um einen Jäger, der Vögel angelockt hatte, Köder, und sie in einem aufgespannten Netz fing. Das Weibchen wurde also gefangen, und der männliche Kulinga-Vogel sah, dass seine Frau in allerhöchster Gefahr schwebte und wurde sehr, sehr unglücklich. Unfähig, sie zu befreien, begann der arme Vogel aus Zuneigung um seine Frau zu klagen. Ach, wie gnadenlos ist doch die Vorsehung! Meine Frau, der niemand helfen kann, befindet sich in einer solch unangenehmen Lage und klagt um mich. Was wird die Vorsehung gewinnen, wenn sie diesen armen Vogel wegnimmt? Was wird ihr das nützen? Wenn mir die herzlose Vorsehung die Frau wegnimmt, die mein halber Körper ist, warum dann nicht gleich auch mich? Welchen Zweck hat mein Leben mit einem halben Körper, da ich am Verlust meiner Frau leide? Was werde ich so gewinnen? Die unglückseligen Vogeljungen, die ihre junge Mutter beraubt sind, warten im Nest darauf, von ihr gefüttert zu werden. Sie sind noch sehr klein und es sind ihnen noch keine Flügelchen gewachsen. Wie werde ich sie ernähren können? Wegen des Verlustes seiner Frau erging sich der Kulinga-Vogel mit Tränen in den Augen in Wehklagen. Mittlerweile folgte der Jäger, der sich in einiger Entfernung sehr gut versteckt hatte, dem Gebot der gereiften Zeit und schoss seinen Pfeil ab, der den Körper des Kulinga-Vogels durchbohrte und ihn tötete. Auf diese Weise gab Yamaraj in der Gestalt eines kleinen Jungen die Königin Folgendes zu verstehen. Ihr seid alle so töricht, dass ihr jammert, aber euren eigenen Tod nicht seht. Da ihr nur wenig Wissen habt, begreift ihr nicht, dass ihr euren Tod und irgendwann niemals lebendig zurückbekommen werdet. Selbst wenn ihr hunderte von Jahren um ihn klagt. In der Zwischenzeit wird aber das Ende eures Lebens gekommen sein. Jetzt zu Ende. Die Frauen wurden durch die Worte des kleinen Waisens in Erstaunen versetzt und begriffen, dass alles Materielle zeitweilig ist und nicht ewig weiter besteht.
Nachdem Yavaraj die törichten Verwandten zu Yagyas in der Gestalt eines Knaben unterwiesen hatte, entschwand er ihren Blicken. Dann verzogen die Verwandten König Suyagyas die feierlichen Begräbnisrituale. Deshalb sollte keiner von euch um den Verlust des Körpers trauern, sei es nun euer eigener oder der von anderen. Nur in Unwissenheit macht man Unterschiede in Bezug auf den Körper und denkt, wer bin ich, wer sind die anderen, was gehört mir, was gehört anderen. Das sind also dann die Unterweisung. Diese Unterweisungen sind wichtig für einen Devotee. Wir sollten nicht denken, wir haben schon so lange gehört, dass wir spirituelle Seele sind. Wir brauchen das nicht zu verstehen. Wir müssen es wirklich nicht nur verstehen, sondern uns daran erinnern. Ich glaube, Prabhupada hat uns drei Unterweisungen einmal gegeben. Es gibt mehr, sehr, sehr Millionen von Unterweisungen von Prabhupada. Diese Unterweisungen sind sehr hilfreich. Es geht darum, er sagte, während wir in dieser Welt leben, sollten wir uns immer daran erinnern, dass wir nur vorübergehend hier sind, nur zeitweilig hier sind. Wir sollten uns durch unsere Handlungen und auch Gedanken, sehr wichtig, erheben und nicht erniedrigen. Und wir sollten bemüht sein, die Gemeinschaft von Devotis aufzusuchen und mit ihnen einen bedeutungsvollen Austausch zu pflegen, wo die eigentlichen Themen des Lebens bewegt werden. Hier möchte ich damit enden. Wir werden all diese schönen Verse nochmal hören, mit ihren sehr tiefgehenden Erläuterungen. Ich habe heute einfach mal euch eine Vorschau gegeben auf das, was noch kommt, in der Hoffnung, durch den Zusammenhang der Texte eben einen Überblick zu geben. Jetzt werde dann verfestigt in den Vorlesungen, die dann wohl folgen werden. Nur lieber noch mal.
Die Aussage, dass das selbst der Weg, erst muss man selbst der Weg sein, damit keine Klagen hat. Man hat dann keinen Glauben. Dass man die Seele und Körper trennt, dann klagt man nicht. Nun, in der Praxis kann passieren, dass jemand vom zweiten Teil anfängt. Fängt man an, nicht zu klagen, dass man versteht, dass man nicht gesehen ist. Da sehe ich, bitte ich dir eine Erläuterung, kommt man nicht zu einem psychischen Problem dann, dass man einfach alles, was passiert in seiner Umgebung, in seinem Umgang, einfach klagt nicht, sozusagen in sich.
Ja, zurückzieht, ja,
und denkt philosophisch, ja, ich bin nicht der Körper, ich bin Seele. Es bringt das zu einem Drama manchmal, das ist meine Erfahrung. Wie kann man diesen Punkt also in Praxis umgehen, dass man nicht so in die falsche Richtung wird? Einfach sozusagen kurz ja eine Zombie wird dadurch, dass ja einfach also ich klage nicht, ich bin nicht der Körper und so. Dass man nicht in diesem Falle einfällt. Das ist sehr leicht manchmal. Dass man durch philosophische Worten oft und klingt auch logisch, ne? Ich klage also nicht, dann werde ich verstehen, dass ich nicht.
Ja. Ich kann mich einmal daran erinnern, als die Rajnish-Bewegung im Westen Fuß fasste und jemand starb, haben sie ein Freudenfest gefeiert mit Knallkörpern, also Piepmanschen, China-Böllern und Silvesterregen oder wie die heißen. Und haben getanzt und Rockmusik gehört. Auf Anweisung von Rajnish, der so seinen Schülern das Verständnis geben wollte, dass es hier nichts zu klagen gibt. Nicht? Er hat das sozusagen gemacht. Er machte so unkonventionelle Dinge, als er noch nicht so groß war. Publikumswirksam. Und ich hatte das damals gehört, das war vor vielleicht 15 Jahren, und mir darüber dann auch Gedanken gemacht. Es klang sehr verfehlt. Ich hatte Bilder da gesehen, geschmacklos und einfach nicht richtig. Das merkte man als Devotee. Das war so ein Bildband, wo das zu sehen war. Ich war in einem Buchladen gerade am Preachen zu
mich damals sehr abgestoßen und ich auch musste mich dann diese Gedanken auch konfrontieren. Wie machen wir das denn? Nun, ein Devote in dieser Welt sollte in dem philosophischen Verständnis gefestigt bleiben, in die Ewigkeit der Seele, zur gleichen Zeit aber ein Verhalten an den Tag legen, das in dem, sagen wir mal, einem normalen Bereich nicht nur zur Neigung zeigt und klar und so weiter, auch das ist schon da, aber es muss immer getragen sein von dem philosophischen Verständnis. Man nennt das das Dona. Dona, das sind die indirekten Sachen. Zum Beispiel, ich will hier ein Beispiel geben, wie es von Bhaktivinoda Thakur gebraucht werden. Wir, unsere spirituelle Praxis ist Chanten, aber wir müssen uns auch um die anderen Sachen kümmern, zum Beispiel morgens aufstehen und unseren Körper reinigen. Das ist indirekt. Das ist normales, das normale Verhalten in der Welt. Das ist das, was man haben. Diese normalen Verhaltensweisen sind nicht die Ursache für Bhakti. Aber wenn wir sie nicht einhalten, mögen wir zu größeren Störungen auf unserem spirituellen Pfad kommen. Wir müssen es schaffen, um das spirituelle Verständnis in diese Ebene zu erreichen. Zum Beispiel Prabhupadas Erläuterung, das merkt man immer hier am Anfang, wo er sehr heavy schreibt über die dummen Männer und Frauen, die das selbst mit dem Körper gleichsetzen. Ne? Dieses extreme Beispiel von dem stinkenden sogenannten Yogi da oder Guru oder was das war. Ne? Das ist ein Frontalangriff gegen die materielle Auffassung des Lebens. Das ist aber nicht so, dass Prabhupadas Leben eigentlich Anteilnahme gezeigt hat. Aus dem Herzen. Also richtige Anteilnahme. Man muss das beide verbinden. Wir Westler sind da die absoluten Versager in diesem Bereich, weil wir denken immer nicht integrativ. Es gibt verschiedene Konzepte, sondern wir sezieren. Das wird schon bei der Medizinwissenschaft sehr klar gemacht. Der Körper wird nicht als Ganzes gesehen, sondern Organe werden wie Maschinenteile behandelt und so kommt es im Medizinwesen nicht zu durchschlagenden Erfolgen. Wie viele Leute haben das Gefühl, wenn sie zu Ärzten gehen, ich gehe jetzt in eine Werkstatt, das ist irgendwie, muss doch der Patient gesehen werden und nicht das kranke Teil. Das sind so leidige Kritik. In der Gesellschaft im Auge. So, wir müssen es lernen, als die Devotees diese Sachen zu machen. Dass Prabhupada die Seele als ewig sah, hinderte ihn nicht, begeistert über ein Kind zu lachen, was ihm einmal eine Rose hinhielt, wollte Prabhupada das nehmen und dann zuckte der Kleine den Leben. Prabhupada lachte total begeistert. Total fasziniert. Menschlich sein. Aber nicht sentimental auf der anderen Seite. Es ist nicht einfach. Wir sehen das in unserer Bewegung. Dann gibt es eine Richtung, das sind die hier. Und dann kommen die anderen, wir müssen zum Psychologen gehen oder uns hier unsere verkorkste Psychiatrie einrenken lassen. Und menschlicher sein und streichelnd uns begrüßen und so weiter und so fort. Was ja klar ist, das ist halt menschlich auch so extrem manchmal zu sein, aber gut. Dame.
Ich habe eine Frage auf dem Zusammenhang. Bei uns ist in Berlin Stuttgart das Reiki wieder ausgebrochen.
Ja.
Der Franz, der Gipfel, der ist Reiki-Meister und Reiki-Lehrer. Und der Ines.
Ich glaube, ich habe ihn kennengelernt in Heilbronn, kann ich sagen.
Genau. Ja. Und der will jetzt alle Devotees in Bagdad einweihen, in Reiki. Ja. Und einige hat er schon eingeweiht. Ich Streichens bis jetzt. Und die kommen dann und sagen, Reiki ist der Teufel, und das hat im Altar gemacht. Und
es hat gewirkt.
Es war ganz toll, sogar Schneider Prabhupada war anscheinend anwesend. Und ich fand so, mir geht das alles ein bisschen zu weit. Und dann kommt die Phase, wo man sagt, Reiki kommt auch von Krishna, und zwar direkt. Wenn ich dann sage, ja, ein bisschen materielle Angelegenheit, ich sage doch, Prana, was ist ein Prana für Prana, dann sind sie alle ein bisschen gestört. Also die kommen immer wieder in die Richtung, Krishna und Reiki ist ja fast das Gleiche.
Ich würde Folgendes machen. Reiki ist eine gute Heilmethode, die viele Devotees verwenden. Ich darf es ganz ehrlich sagen, ich sitze hier noch so, weil ich behandelt wurde mit dieser Energie und die geht's. Also die Krankheit ist aus dem Körper getrieben und daher die konventionelle Medizin nicht etwas nützen kann. Ich würde einfach zu dem sagen, dass wir sollten dann lieber einfach mal einen Devoti einladen zu dieser Thematik, der sich auskennt. Vielleicht kann man mal sehen, was Padmanabhat ist auch, hat auch mehrere Einweihungen, soweit ich das weiß, und hebt die Devotees auch telefonisch. Nicht? Und dann sollte, ich glaube, das wird dann sehr ermutigend sein für diese jungen Devotees, die du erwähnt hast. Und wird ihnen dann noch helfen, die Dinge richtig zu sehen. Da braucht man, das kommt immer wieder vor in einer spirituellen Bewegung, dass, sagen wir mal, Dinge nicht richtig gesehen werden können. Das ist verständlich, wenn eben die Bodhis noch nicht so viel Erfahrung haben in der Philosophie. Die lesen vielleicht ein Vierteljahr oder so die Bücher und denken, dann ist es böse. Das habe ich auch selbst schon oft erlebt beim Reden. Aber das kann man ihnen wohlwollend sagen, dass sie weiterhin sich ermutigt fühlen, die Bodhis zu helfen und zu heilen, das halt in einem richtigen Bereich dann sehen. Nicht in eine richtige, richtig einzuordnen wissen in unserer Weltsicht. Das ist eine feine Sache, wenn man es kann, und es scheint anscheinend nicht so schwierig zu sein. Es wird, glaube ich, eine Zeit kommen, wo diese Heilmethoden alle wieder in Vorrang bekommen. Man muss es halt richtig balancieren. Warum machst du es nicht so, dass du einfach sagst, ankündigst, wir hätten darüber gesprochen, und ich hätte vorgeschlagen, dass man einfach mal einen Devotee dort einlegt, der sich auskennt. Ich kann meinetwegen das Thema auch ansprechen, weil ich mich auch damit befassen musste. Ich wollte zuerst nicht diese Behandlung, weil ich Angst hatte, dass da was Fremdes noch reinkommt und so weiter und so fort. Und musste das ein bisschen stücken, was das ist. Und ich denke, dass. Aber das ist das. Ja, es ist schlimm, wenn die dann vom Altar. Ich kann deine Sorge verstehen. Von dem Altar, die das als Götter. Alles kommt von Krishna. Ja. Auch das Prasad, also nicht nur Reiki. Nicht? Nicht? Das muss alles richtig im richtigen Gleichgewicht verstanden werden.
In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage. Zum ersten Mal möchte ich dieses neue Zentrum rechtfertigen.
Sag doch einfach mal, das ist ein Thema, wo du einfach mal, da sollte dann ein anderer, ich kenne das, die Jungen, die hören dann von einem, der älter ist, viel einfacher. Ja. Vorsicht, vor welchen die heilen und solche Sachen machen und die man dann überzeugen will. Dann, die hören also nur zu, wenn da also einer, den sie respektieren. Das ist überhaupt ein Prinzip des Predigens. Du kannst predigen, du kannst nicht konfrontativ predigen. Es gibt ein paar, der nimmt dann nichts an. Und du kannst ihn überzeugen, das ist kein Problem, wenn du gut in der Rhetorik bist. Aber du hast ihn nicht verändert. Und eine Person, die gegen ihren Willen überzeugt ist, ist immer noch der gleichen Meinung. Das muss von oben nach unten fließen, das Predigen. Oder er muss Erkenntnisse machen. Hm. Ja, ja. Ach,
zu sein schockiert, da habe ich schon ganz andere Sachen gehört über diese. Ja, ich möchte auf Beispiele verzichten. Ja. Man muss vorsichtig sein, dass man jetzt nicht das Kind mit der Wanne ausschöpft. Da sind Missverständnisse da, große Missverständnisse, die korrigiert werden müssen. Aber nicht, dass man jemanden verliert, weil man dann ein bisschen zu unsanft mit der ganzen Sache umgeht. Einfach sagen, du, da gibt es jetzt andere Auffassungen auch. Die Reikis transzendental sind zum Beispiel. Die Deities transzendental sind, und das sind sie, die Kraftaller und so weiter. Und lass uns aber, finde ich nicht, lass uns mal jemanden einladen dazu. Dann freut er sich, sieht mit Spannung den neuen Erkenntnissen entgegen und lernt vielleicht. Gut. Ja.
Im Zusammenhang zu dem, was Moody Mann gesagt hat, ist ja das Beispiel von Willy Barth interessant, als er bei der Biosonischen Gerät zu Kunden hatte und auch für ihn besorgt hat. Das heißt ja lange von der Biosonischen Gerät. Er hat das Problem aus dem Gerät genommen. Die Frage ist, wie will jetzt selbstmöglicherweise nicht in diesem Haus handeln? Weil es ist wirklich so wunderschön, es ist sterben, so ist es nicht.
Auch in den Fluss reingehen und das Rekits da, Bharata ist ein Beispiel dafür. Der ging über diese feine Grenze hinweg, verliebte sich ja als Rekits. Der vernachlässigte sein